Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Zero, der Nachhaltigkeitspodcast der DVZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero, dem Nachhaltigkeitspodcast der DVZ. Mein Name ist Frederik Witt und heute habe ich zwei Gäste bei mir im Studio. Das sind Tim Peters und Helen Tacke. Hallo Helen erstmal.
Hallo Frederik, schön hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Und auch hallo Tim natürlich.
Hi Frederik.
Schön, dass ihr beide hier den Weg ins Podcast-Studio gefunden habt. Tim, du bist ja aus Hamburg, hast eine kürzere Anreise als Helen, die extra aus Berlin gekommen ist. Vielen Dank schon mal dafür. Ich stelle euch einmal ganz kurz vor. Helen, du bist CEO und Mitgründerin von CoZero, einem Startup aus Berlin, das hoffentlich schon einige auch kennen, jetzt aus der Branche mittlerweile. Und ihr habt eine Emissionsmanagement-Software entwickelt, so würde ich es mal ganz kurz zusammenfassen.
Perfekt.
Sehr schön. Tim, du bist Manager Supplier Sustainability bei Hapag-Lloyd, das ist deine Funktion.
Genau.
Und da bist du im Einkauf tätig, beziehungsweise für das ganze Thema Lieferantennachhaltigkeit zuständig.
Ja, stimmt, genau.
Das ist doch schon mal ein sehr, sehr guter Einstieg. Ja, und zusammen wollen wir heute über die Zusammenarbeit eurer beiden Unternehmen sprechen, denn CoZero und Hapag-Lloyd arbeiten halt zusammen, ihr habt eine Kooperation. Und ja, bei Nachhaltigkeit und Hapag-Lloyd denken viele, oder zumindest auch ich, wahrscheinlich zuerst daran, okay, wir brauchen innovative Schiffsantriebe, wir müssen Methanol einsetzen, damit irgendwie die Schifffahrt nachhaltig wird. Aber bei Hapag-Lloyd gibt es natürlich auch viele andere Stellschrauben, an denen gedreht wird. Und deswegen reden wir heute über die eingekauften Transporte vor und nach dem Seetransport bei euch, bei Hapag-Lloyd, Tim. Und um ans Thema einzusteigen, Tim, wäre jetzt die erste Frage an dich. Du bist ja Manager Supplier Sustainability, das heißt, du hast eine Nachhaltigkeitsfunktion. Aber Hapag-Lloyd ist ja ein Riesenunternehmen. Ich glaube, jetzt machen wir, ich glaube, knapp 16.000 Mitarbeitende. Ihr habt 250 Schiffe oder sogar mehr. Also es ist ein Riesenkonzern. Und da gibt es sicherlich mehrere Teams, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Vielleicht holt uns mal ganz kurz ab, wie ist die Struktur bei Hapag-Lloyd überhaupt bei dem Thema?
Genau, also eigentlich haben wir wie jedes Unternehmen die klassische Nachhaltigkeitsabteilung, die Corporate Sustainability. Das ist eine Abteilung, die stetig wächst und die hat eigentlich zwei Bereiche. Einmal den Reporting-Bereich, der immer größere Herausforderungen und zusätzliche Aufgaben bekommt. Die CSRD ist ein Stichwort natürlich. Und zu weiteren Reportings, CDP zum Beispiel, der Nachhaltigkeitsbericht, die sind ja ganzjährig beschäftigt und wachsen fast monatlich, will ich meinen. Und dann haben wir den großen Bereich Dekarbonisierung. Die kümmern sich wirklich um die Emissionsreduzierung, um die Dekarbonisierung unserer Flotte. Und das ist auch das Kern-Nachhaltigkeitsziel von Hapag-Lloyd.
Alles klar. Ja, vielen Dank. Wir schauen dann gleich nochmal genauer, was du denn in deinem Bereich machst natürlich. Ich will aber nochmal einen kurzen Blick auf deinen Werdegang werfen, Tim. Denn du bist ja erst vor knapp 2 Jahren zu Hapag-Lloyd gekommen. Mhm. Du warst vorher in einer ganz anderen Branche in der Chemieindustrie tätig. Kannst du mal vielleicht ganz kurz sagen, welche Unterschiede gibt es da? Aber auch welche Dinge konntest du vielleicht mitnehmen jetzt in deine neue Funktion, die dir jetzt helfen bei Hapag-Lloyd?
Mhm. Ja, ich konnte viel mitnehmen. Ich war in der Chemiedistribution, also ein Unternehmen, was chemische Rohstoffe einkauft weltweit, dann bei Partnern oder transportieren lässt, bei Partnern einlagert und dann an den Endkunden verkauft. Das heißt, ich hatte eine große Überschneidung mit meiner jetzigen Tätigkeit, also viel Logistik. Es ging da einmal dabei, oder ich war dort als Sustainability Manager tätig, hatte also das Thema Nachhaltigkeit im Ganzen zu verantworten. Aber auch hier mit dem Fokus CO2. Also wir haben dort das CO2-Reporting aufgebaut, insbesondere mit dem Schwerpunkt auf Logistik. Zusätzlich Product Carbon Footprints für die einzelnen Chemieprodukte zu bekommen und dem Kunden dann eine ganzheitliche Transparenz über die Produkte zu geben. Die Logistiksparte, die Transportemissionsberechnung und Maßnahmen zur Reduktion, die haben mir natürlich sehr geholfen und waren sozusagen die Brücke, die ich dann zu Hapag-Lloyd schlagen konnte. Und ja, das ist eigentlich das, was heutzutage mein Alltag ist.
Alles klar. Helen, ihr seid mit CoZero ja schon auch einen Fokus auf Transport und Logistik aktiv, aber ihr habt ja auch mit Unternehmen aus anderen Branchen zu tun. Wie ist so dein Eindruck? Sprichst du häufig mit so Leuten wie Tim, die schon in verschiedenen Branchen aktiv sind und aus diesem Fokus Nachhaltigkeit kommen? Oder sprichst du schon häufig mit, sag ich mal, Branchenexperten, die 30 Jahre Logistik machen und sich jetzt mit der Nachhaltigkeit beschäftigen? Gibt es da so verschiedene Typen auch, mit denen ihr dann im Austausch seid?
Absolut und sowohl als auch. Also gerade wenn das Thema sehr dezentral dann natürlich auch gesteuert wird, hast du durchweg natürlich mehr die Nachhaltigkeitsexperten, die sich auch die Unternehmen tatsächlich jetzt peu à peu reinholen, dort die Teams aufbauen, was Tim auch ein bisschen geschildert hat. Aber du hast natürlich auch die Personen, die jahrelang mehr in ihrem Produktbereich, in dieser Branche spezifisch tatsächlich unterwegs sind. Also wir arbeiten tatsächlich mit beiden von diesen Personas, wenn ich sie jetzt mal so nennen mag. Und gerade wenn wir über Scope 3 intensive Branchen sprechen, wo wir ja auch sehr zu Hause sind, ist das auch absolut notwendig, ne? Dieses Kerngeschäft eben dort tief zu verstehen.
Ja, das ist schon das erste Stichwort für den heutigen Podcast mit Scope 3 hier einmal fallen gelassen. Da kommen wir dann ja auch gleich zu. Genau, dann lassen wir jetzt aber genau in die Themen schauen, die wir uns heute vorgenommen haben. Und wir wollen schauen, erstmal Tim, auf deine Funktion nochmal genau schauen. Also du bist, muss ich nochmal genau schauen, damit ich es richtig ausspreche hier, Manager Supplier Sustainability. Nimm uns doch mal unsere Zuhörer ganz kurz mit, was sind so deine Kernaufgaben, ganz konkret? Oder gibt es so eine typische Arbeitswoche, die du mal für uns beschreiben kannst?
Genau, ich habe das eben in der Einleitung unseren Bereich völlig vergessen. Ich habe die Corporate Sustainability beschrieben, die ja so klassisch ist, aber wir haben eben seit ungefähr 2 Jahren im Einkauf eine eigene Nachhaltigkeitsdivision, würde ich es mal nennen, im Rahmen eines externen Beratungsprojekts geschaffen, mit dem Bewusstsein, dass Nachhaltigkeit auch im Einkauf eine Rolle spielt und das Thema Dekarbonisierung auch hier angegangen werden muss, wurde ja entschieden, wir siedeln ja eine einzelne oder Experten direkt im Einkauf an, neben der klassischen Corporate Sustainability Abteilung. Und ja, unsere Aufgabe Einkauf bei Hapag-Lloyd ist ganz vieles. Aber wenn man so den Gesamt-Spend ansieht, ist der ganz große Teil eben Transport. Also alles, was wo unser Konzern ja vor und nach dem Seetransport bewegt wird. Mhm. Also wenn es nach uns geht, wollen wir das auch noch ausbauen. Also da wirklich der Door-to-Door-Transport. Container wird zum Kunden gebracht, dort wird er befüllt, wird abgeholt, mit dem LKW zur Railstation gebracht, von dort zum Hafen, am Seeterminal aufs Schiff verladen und auf der anderen Seite der Transportkette das Gleiche. Das ist das, was wir eigentlich noch ausbauen wollen, also diese Inlandstransporte. Um die kümmern wir uns im Einkauf. Und ob es eine klassische Woche bei mir gibt, eigentlich nicht. Das ist auch das Schöne. Der Bereich Lieferantennachhaltigkeit ist bei Hapag-Lloyd immer noch ein recht unbeschriebenes Blatt. Also das füllen wir gerade mit Inhalt, seit ich da dabei bin. Wir sind jetzt ein kleines Team. Ich war damals der erste Mitarbeiter, der das Thema aufgenommen hat. Und ja, auf der einen Seite geht es darum, bei uns Transparenz zu schaffen, also zu verstehen, welche transportbedingten Emissionen haben wir zu verantworten in diesem Einkaufsbereich. Das war bis vor einem Jahr völlig unbekannt. Wenn man nach Scope 3 oder Scope 3.4 Emissionen gefragt hat bei Hapag-Lloyd, haben alle mit den Schultern gezuckt und gesagt, wahrscheinlich, was haben denn die anderen so in der Branche? Vielleicht ungefähr so. Da haben wir jetzt erstmals Transparenz geschaffen. Wir sprechen mit Lieferanten, beziehungsweise sprechen über unsere Einkaufskollegen in den Regionen mit Lieferanten, fragen nach möglicher oder nach der Verfügbarkeit von Primärdaten, weil wir natürlich unsere Daten stetig verbessern wollen. Wir suchen nach grünen Transportlösungen, also Low-Carbon Transport Solutions im Bereich Schienenverkehr, bei Bartransporten, aber natürlich insbesondere auf der Straße. Versuchen hier Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Und ein anderer wichtiger Bereich ist, glaube ich, noch das Thema Education. Dass wir merken, das Thema Nachhaltigkeit ist immer noch für viele neu. auch im Einkauf, dass es unsere Aufgabe ist, intern bei Hapag-Lloyd im Einkauf, aber auch extern bei unseren Lieferanten, da sind auch viele Unternehmen, die kleiner sind, gerade im Lkw-Bereich, das nötige Verständnis zu schaffen, die nötige Wissensgrundlage, damit man auf Augenhöhe sprechen kann, damit die verschiedenen Termini, Well-to-Wheel-Emissionen und CO2-Äquivalente, all sowas überall bekannt sind und man über das Gleiche spricht und auch was bewirken kann.
Diese Education, so wie du sie auch genannt hast, ist, glaube ich, eins der wichtigsten Elemente. Also das wirklich zu verstehen und auch als Aufgabe zu sehen, rundherum auch ein Team dort dann aufzubauen, um das in die verschiedensten Abteilungen in der Organisation, gerade in so großen Organisationen reinzutragen. Und Frederik, du hast eben gefragt, mit welchen Personen wir ja auch bei unseren Kunden oder in Gesprächen in Austausch kommen, was wir auch sehen in den Unternehmen. Und hier genau diese Schnittstelle, ne? Diese Schnittstelle natürlich auch mit Nachhaltigkeitshintergrund, aber gerade auch in einer Funktion des Einkaufs, wenn wir über Scope 3 sprechen, das ist eine wahnsinnig starke Verankerung. Weil dort kommen wir dahin, erstmal das Verständnis zu kreieren, das dann auch reinzutragen und natürlich dort zu investieren, wie können wir eigentlich bessere Entscheidungen dann treffen. Gemeinsam vielleicht auch mit den Lieferanten an Dekarbonisierungsoptionen zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, super spannend.
Ja. Da werden wir auch gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Ich wollte nochmal einen kurzen Schritt zurück gemacht. Du hast ja schon einige Maßnahmen erzählt gerade von Hapag-Lloyd. Und ich habe nochmal in eure Nachhaltigkeitsstrategie reingeschaut, die, glaube ich, von 2021 ist, wenn ich da jetzt richtig informiert bin. Und da gab es eine zentrale Maßnahme, die halt auch lautete: Auswahl und Implementierung einer Softwarelösung zum Reporten der Scope 3 Emission unserer Lieferanten. Und ich würde mal sagen, da kam dann wahrscheinlich CoZero ins Spiel.
Das stimmt.
Und Helen oder Tim, wer von euch mag mir einmal kurz den Prozess vielleicht nochmal ein bisschen darstellen? Wie kam es denn dazu? Also vielleicht erstmal aus Hapag-Lloyd Sicht. Was war euch wichtig da? Nach was für einen Partner habt ihr gesucht? Und Helen, dann die Gegenseite natürlich, wie konntet ihr als CoZero denn so ein großes Unternehmen wie Hapag-Lloyd dann auch von euch überzeugen?
Also der Startschuss wurde gelegt, als ich noch gar nicht im Unternehmen war. Ich hatte ja schon geschildert, es gab bei uns ein externes Beratungsprojekt, um Nachhaltigkeit im Einkauf zu implementieren. Und in diesem Zusammenhang war natürlich ein wichtiger Punkt, wir können nur das verbessern, was wir messen. Wir können nur CO2 reduzieren, wenn wir wissen, wo wir stehen. Also war ein zentrales Element, einen Partner zu finden, mit dem wir unsere Scope 3 Transport-Emissionen und Terminal-Emissionen messen und erfassen können. Und dann wurde, als ich noch nicht im Unternehmen war, ein recht umfangreicher Auswahlprozess gestartet, wo man wirklich geschaut hat, wie viele Unternehmen gibt es am Markt, die die Lösung anbieten. Das waren wirklich, ich glaube, 30, 40, 50 Unternehmen, die auf dieser ersten Liste standen, um dann ganz systematisch zu schauen, was ist uns überhaupt wichtig. Da gab es in-house mehrere Interviews mit relevanten Stakeholdern. Was muss eine Software liefern können? Was genau wollen wir? Dann gingen die Fragen raus an die verschiedenen Lösungsanbieter. Es sind immer ein paar rausgefallen. Dann gab es tiefergehende Fragen. Und als ich eingestiegen bin Anfang Januar 2023, gab es noch zwei verbliebene. Das war CoZero und ein anderer Anbieter. Und mit denen gab es dann ein Proof of Concept. Das heißt, wir hatten dann bei beiden die Möglichkeit, in die Software reinzuschauen, eine Demo zu bekommen in mehreren Sessions und die Funktionalität dann mal wirklich live zu erleben.
Helen, wie hast du das damals miterlebt? Wie nah warst du dran überhaupt an diesem Prozess?
Also ich würde sagen, sehr nah, aber es ist auch nochmal spannend zu hören, natürlich gerade in dieser Anbahnungsphase viele Informationen einzusammeln, auch von ganz unterschiedlichen Abteilungen. Also das schärft natürlich genau das Profil, was eigentlich gebraucht wird. Und am nächsten dran waren wir natürlich gerade in dieser Phase des POCs, das bedeutet in so einen ersten Testlauf zu gehen. Und von meiner Perspektive denke ich, dass es so drei Dimensionen gab, die wir stark wahrgenommen haben. Das eine war die Industrieexpertise, die eine Rolle gespielt hat auch. Also Wie sehr konnte man sich jetzt auf die Industrie, auf die bestimmten Use Cases dort auch einstellen? Was bringt man da auch mit? Ja, beispielsweise, dass wir ja auch sehr stark in der Logistik aufgewachsen sind und das dementsprechend einer unserer ja, Fokusindustrien eben auch ist. Die zweite Dimension ist, es ist eine Software, die ihr gesucht habt, die ihr jetzt benötigt. Das bedeutet viel Datenvolumina, die natürlich hier irgendwie verarbeitet werden müssen. Wie viel Flexibilität gibt es dort? Wie gut kann damit auch umgegangen werden? Das war sicherlich eine Dimension, die dann auch stark im Vordergrund stand. Und das dritte, super essentiell, wie arbeiten auch jeweils die beiden Teams, also die beiden Unternehmen? Weil was klar ist, ist, dass eine sehr langfristige Reise ist und natürlich irgendwie auch zu verstehen, gerade wenn man die Chance hat, so eine Anbahnungsphase zu haben, das auch dann zu bewerten, wie geht man vor? Was passiert auch, wenn es Lücken gibt, wenn es Komplikationen gibt? Wie arbeitet man hier zusammen? Das war sicherlich auch eine Dimension, die herausgestochen ist und die, denke ich, auch dann für ja, diese Gesamtentscheidung eine Rolle gespielt hat.
Alles klar, vielen Dank. Ja, und wie es jetzt gleich dann gerade aktuell bei euch dann auch läuft, in der Zusammenarbeit, darüber wollen wir gleich noch im Detail natürlich sprechen. Wir machen aber jetzt einmal eine ganz kurze Unterbrechung.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Ja, und da sind wir auch schon wieder beim Zero-Podcast, heute mit Helen von CoZero und mit Tim von Hapag-Lloyd. Und jetzt wollen wir, wie schon eben vor der Pause gesagt, einmal genau schauen oder darüber sprechen, wie eure Zusammenarbeit jetzt in der Praxis eigentlich funktioniert. Und es ist schon eben ein paar Mal gefallen, der Begriff Scope 3. Ich glaube, wir alle hier im Raum und wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer wissen, was sich dahinter verbirgt. Aber Helen, hol doch vielleicht mal den Rest unserer Zuhörer ab. Was verbirgt sich hinter diesen Scope 3-Emissionen eigentlich?
Ja, sehr gerne. Also nochmal ganz oben angefangen. Klassisch auch in der Emissionsbilanzierung unterscheiden wir ja in Scope 1, 2 und 3 Emissionen. Und gerade spitz rein in die Scope 3 Emissionen handelt es sich dabei um Emissionen, die vor- und nachgelagert entlang der Wertschöpfungskette entstehen, über die man auch dann nur bedingt Kontrolle vielleicht auch hat. Warum? Weil natürlich viele Lieferanten beispielsweise involviert sind, von denen man erstmal Datenpunkte benötigt, weil man diese Leistungen, Produkte, Services tatsächlich einkauft, die aber zur eigenen Bilanz tatsächlich dazugehören. Und jetzt in unserem Kontext hier heute beschäftigen wir uns natürlich viel mit einer bestimmten Kategorie in der Scope 3. Das ist die Scope 3.4. Das heißt alles, was auch eingekaufte Logistikdienstleistungen tatsächlich sind.
Genau, ich habe mal eine Definition rausgesucht. Da heißt es, Scope 3.4 denkt sämtliche Emissionen ab, die im Kontext des Transports, der Verteilung und der Zwischenlagerung durch extern beauftragte Dienstleister zwischen den direkten Lieferanten und den eigenen Standorten oder zwischen den eigenen Standorten entstehen. Da gibt es ja immer so schöne Definitionen. Das trifft es hoffentlich ganz gut, Tim, oder?
Ich würde sagen, das trifft es. Also das Ganze ist ja eher, wie ich immer finde, geschrieben für produzierende Unternehmen, für uns als Dienstleister, Logistikdienstleister, dessen Aufgabe der Containertransport auf unseren Schiffen ist, könnten wir das Ganze auch in, ich weiß, es ist 3.9, also es gibt ja noch nachgelagerte,
ich glaube 3.9 müsste es sein, ja,
Logistik berichten, aber wir haben uns da auch an anderen aus der Industrie orientiert und trennen da jetzt nicht zwischen Import- und Export-Containern, sondern fassen das zusammen, weil das für uns am Ende ja, der gleiche Service ist und die gleiche Emissionsquelle.
Jetzt ist ja trotzdem mal die Frage, warum braucht ihr für so ein spezielles Feld einen Partner? Warum braucht man für diesen Scope 3.4 wirklich ja, einen Dienstleister wie CoZero?
Weil es für uns einen großen CO2, einen großen Treibhausgas-Impact hat, was wir da machen. Und wir müssen Transparenz bekommen und wir müssen erstmal wissen, wo entstehen unsere Emissionen? Ist das auf der Straße? Ist die Schiene dafür hauptsächlich verantwortlich? Binnenschiffe, was auch immer, und auch welcher Supplier hat welchen Impact hier? Und das ist, messen ist das eine, aber daraus dann auch Handlungen abzuleiten, da wollen wir natürlich hin. Und diese Daten wollen wir dann nutzen, um mit unseren Suppliern zu sprechen, also mit den Transportunternehmen, um zu schauen, wie können wir die Emissionen reduzieren. Und das machen wir erstmal natürlich mit ja, mit Sekundärdaten, mit Emissionsfaktoren. Aber unser Ziel ist, und dafür war es auch ein Ausschlag, mit CoZero zusammenzuarbeiten, dass wir möglichst schnell die Sekundärdaten mit Primärdaten ersetzen können und hier wirklich noch verlässlichere Daten zu bekommen, um näher an die Realität zu kommen und auch Supplier irgendwann danach auswählen zu können.
Und natürlich sind viele dieser Aktivitäten, Tim, die du ja auch gerade beschrieben hast, absolut Teil des Kerngeschäfts auch, ne? Also wenn wir jetzt mal betrachten, was Kunden von euch einkaufen und wie holistisch sie natürlich auch irgendwie die Emissionen daran verstehen wollen, wo die entstehen, Potenzial, wo man vielleicht auch Verbesserungen hebeln kann, wo teilweise auch vielleicht noch Technologien fehlen, aber überhaupt diese Transparenz auszuweisen, auch an den Kunden weiterzugeben. Dort die Anfragen werden ja auch immer stärker, ja, dass diese Transparenz gewährleistet sein sollte und weitergegeben werden kann. Das sind, glaube ich, auch super wichtige Impulse, warum wir uns als Gesamtindustrie in so einem wichtigen Bereich zu mehr Transparenz entwickeln.
Ja, vollkommen richtig. Ich glaube, diese Herausforderung, von den Sekundärdaten zu Primärdaten zu kommen, das ist, glaube ich, eines der großen Themen der kommenden Jahre. Aber lass uns gerne nochmal zusammen nochmal auf die Praxis wirklich schauen. Helen, ihr bietet eine Software an oder eine Plattform. Das klingt immer gut, aber das ist, glaube ich, für einige, die euch vielleicht noch nicht so gut kennen, auch gar nicht so genau vorstellbar, was ihr genau macht. Vielleicht kannst du doch einmal ganz genau sagen, was ist euer Produkt, mit dem dann auch Tim und seine Kollegen bei Hapag-Lloyd dann wirklich arbeiten können?
Ja, sehr gerne. Also CoZero ist eine Klimamanagement-Plattform. Du hast es eben schon genannt. Dahinter steckt eine Software. Und wir haben drei Kernmodule bei uns auf der Plattform. Das ist zum einen unser Bereich CoZero Log. Das ganze Thema rund um das Carbon Accounting. Das heißt, hier geht es um die Transparenz. Jede einzelne Business-Aktivität, die stattfindet, ja, jetzt hier in dem Fall sehr tief drin in Logistikdienstleistungen, die eigentlich zu übersetzen in CO2-Kennzahlen, in CO2-Äquivalente. Und das kann man tatsächlich nicht nur gesamthaft, ja, aus einer gesamthaften Hapag-Lloyd-Perspektive sehen, sondern das kann man auch runterbrechen auf einzelne Produkte oder Services. Und gleichermaßen auch von den Lieferanten für Produkte und Services. Also hier geht es wirklich stark um Transparenz entlang der Wertschöpfungskette. Und dann haben wir noch zwei andere Produktmodule. Das ist unser CoZero Act, was dann darauf ansetzt und sich wirklich um die Dekarbonisierung und die Strategien dahinter kümmert. Das heißt, Messung ist ja nur das eine, die Hotspots zu identifizieren, auch hier von Sekundärdaten hin zu Primärdaten zu kommen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das haben wir dort im Fokus, indem wir ein Emissionsforecasting machen, indem wir auch genau verstehen, was können Maßnahmen sein, in die man investieren kann, was machen vielleicht auch schon eigene Lieferanten, ja, um stärker zu dekarbonisieren und die eigene Bilanz auch anzufassen. Und letztlich CoZero Share, Tim, du hast es am Anfang kurz erwähnt, sehr viele Berichte, gerade auf zentraler Ebene, also Nachhaltigkeitsberichte, aber auch sowas wie das CDP-Reporting, EcoVadis oder auch an die Kunden zu reporten. Das heißt, hier dreht es sich um Stakeholder-Reporting in ganz unterschiedliche Richtungen.
Alles klar, ja. Vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Dann die logische nächste Frage, Tim, an dich natürlich. Ja, wie nutzt ihr denn die Plattform dann von CoZero in eurem täglichen Doing? Wie sieht die Arbeit damit aus?
Also bisher nutzen wir die erste genannte Lösung, das Log-Modul, um erstmal die Transparenz zu erreichen. Wir arbeiten für die Transporte tatsächlich zusätzlich mit Ecotransit zusammen, die, glaube ich, auch in der Logistik vielen bereits bekannt sind. Warum ist das so? Weil Hapag-Lloyd auf Corporate Level sich entschieden hat, was auch die Flottenemissionen angeht, für Kunden mit Ecotransit zu rechnen, mit der Methodik. Und da haben wir uns entschlossen, hier eine Linie zu fahren, damit wir vergleichbare Daten haben und nicht andere Berechnungsmethodiken nutzen. Und nutzen jetzt in der Logistik bei Ecotransit berechneten Daten, die in CoZero einfließen. Und der Mehrwert, den uns CoZero bei den Logistik- oder bei den Transportemissionen bietet, dass wir hier jetzt daran arbeiten, diese Sekundärdaten mit Primärdaten zu ersetzen. Und da kommt QZero ins Spiel. Da gibt es auch eine Funktionalität, mit der man, ja, vielleicht kannst du dazu was sagen, Helen, dieses Supplier Management Modul, was wir jetzt gerade in Angriff nehmen wollen, haben wir Montag tatsächlich einen langen Call mit euch, wie wir das zukünftig hier einsetzen wollen.
Ja, super gerne. Und ich kann auch noch mal ergänzen, also du hast Transparenz, viele Daten, Eco-Transit-Daten, wo wir natürlich die Integration auch geschaffen haben. Das war, glaube ich, super spannend, dass hier die Daten auch schneller, automatisierter tatsächlich ins System reinkommen können und vor allem stärker zu kontextualisieren, ne? Also auf Lieferanten runterzubrechen, später auch mal auf Kunden runterzubrechen, dort auch die richtigen Frequenzen zu haben. Da lernen wir sehr viel, ne? Erstmal auch über Datenlücken oder auch welcher Kontext der Daten ist jetzt am wichtigsten, um damit auch irgendwie das Beste anfangen zu können. Und wenn wir jetzt zum Thema Sekundär-Primärdaten sprechen, du hast es schon genannt, das Supply Engagement ist für uns eins der Kernthemen jetzt als nächster Schritt, weil wir genau wissen, wo liegen jetzt die größten Hotspots, welche Lieferanten sind auch am wichtigsten und wie kommen wir an diese Lieferantendaten dran. Ja, weil wie Emissionsbilanzierung heute noch sehr stark funktioniert ist, auf Basis von Durchschnittsdaten, ja, auf Basis von durchschnittlichen Emissionsfaktoren, die herangezogen werden. Wohin wollen wir aber kommen? Dass wir halt wirklich lieferantenspezifische Datenpunkte hier einsammeln. Das große Problem ist, dass viele der Lieferanten, vielleicht auch kleinere Subdienstleister, die man dort im Einsatz hat, dass die selber diese Datenpunkte nur schwierig zuliefern kann. Das heißt, selbst wenn man sich die Mühe machen würde, die große Anzahl der Lieferanten anzufragen, vielleicht auch per E-Mail mit vielen Reminders, viele haben das vielleicht schon mal gehört oder machen das sogar, dann können trotzdem die Lieferanten diese Daten nicht zur Verfügung stellen. Und was wir ermöglichen durch unser Supply Engagement Modul in diesem Log-Bereich ist, dass Lieferantendaten direkt angefragt werden können. Und wenn der Lieferant diese Daten nicht hat, dass er tatsächlich ja enabled wird, also dass ihm wirklich ermöglicht wird, diese Berechnung erstmal selbst auf die Beine zu stellen. Und in dem Moment kreieren wir natürlich eine super spannende Win-Win-Situation, weil der Lieferant bekommt natürlich nicht nur von Hapag-Lloyd diese Anfrage und muss erstmal an diese Kalkulation auch herangeführt werden. Der muss eigentlich befähigt werden. Und da hat natürlich gerade solche großen Unternehmen wie Hapag-Lloyd einen super spannenden Hebel, diese Befähigung auch vorzunehmen, gerade mit einer Softwareunterstützung, wie es dann eben QZero auch macht. Und das wird bei uns stattfinden, ja, dass wir uns durch das Lieferanten-Engagement, durch die Anfragen und die zur Verfügung gestellte Lösung eigentlich für Lieferanten uns rannähern wirklich an Primärdaten und deswegen eine bessere Datenbasis auch haben, um genau zu entscheiden, gerade im Einkauf, wo arbeiten wir schon mit grüneren Lieferanten und Lösungen zusammen und wo ist noch Luft nach oben. Und das heißt auch nicht, dass unbedingt irgendwie ein Wechsel stattfindet, sondern vielleicht auch, dass dort eher Kollaboration stattfinden wird, hin zu grüneren Lösungen, hin zur gemeinsamen Dekarbonisierung mit den Lieferanten auch.
Alles klar. Vielleicht einmal, um die Dimension nochmal zu erkennen. Tim, kannst du ungefähr sagen, über wie viele Lieferanten wir da bei euch sprechen?
Oh, Lieferanten haben wir Tausende, aber natürlich klassifizieren wir die auch. Genaue Zahl kann ich nicht sagen, aber wenn wir, das ist das klassische Pareto-Prinzip, wieder mit 20%, können wir 80% der Emissionen abdecken. Wir haben jetzt schon durch die QZero-Dashboards eine sehr gute Übersicht, wo unsere Hotspots liegen. Das können wir in ganz verschiedenen oder sehr, sehr granular clustern mittlerweile. Also wir sind ja weltweit tätig bei Hapag-Lloyd. Das heißt, mit QZero können wir unsere Emissionen und unsere Lieferanten weltweit in den Regionen uns anschauen. Wir sehen zum Beispiel in Südamerika haben wir die Top 3 Truck Supplier und können da wirklich genau schauen und dann auch zielgerichtet mit den Lieferanten sprechen, schauen, ob Lösungen vorhanden sind und, so wie wir es aktuell machen, in Workshops dann auch mit diesen Preferred Suppliern versuchen, gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Aber es hilft uns hier sehr, diese Transparenz zu bekommen und merken aber auch, es ist herausfordernd, so viele Lieferanten anzusprechen und wir sehen ein sehr unterschiedliches Level, wie weit die Lieferanten hier sind. Es gibt natürlich die Großen, insbesondere die Terminal Supplier, die Terminal Operators, die sind sehr weit, da kriegen wir gute Daten und dann gibt es viele kleinere Unternehmen, gerade im LKW-Bereich, bei denen eigentlich noch nichts passiert ist. Und hier muss man wirklich oder kann man wirklich schauen, was können uns diese Lieferanten bieten und ja, ein niederschwelliges Angebot sozusagen anbieten. Denn jede Art von Primärdaten hilft uns, einen Schritt genauer an die Wirklichkeit zu kommen.
Und um da hinzukommen, also an diesen Status, wo auch wirklich dann abgeleitet werden kann, was ist denn in Regionen, dann auch in spezifischen Lieferanten, wo ist denn unser Hotspot, wo gehen wir denn jetzt auch auf die Lieferanten zu, da muss schon unheimlich viel Datenmenge geflossen sein, ne? Um da irgendwie auch mal ein Gefühl zu bekommen. Und ich rede jetzt nicht von Tonnen CO2, sondern eher wie granular tatsächlich Datenpunkte aufgeschlüsselt werden, sind wir ja bei ungefähr 1,5 Millionen Logs, ja, die, also kleine Kuchenstücke, muss man sich irgendwie vorstellen, die sozusagen in die Plattform reinkommen, die dann wiederum bilanziert, kalkuliert werden und auch aufgeschlüsselt werden. Und bei dieser Aufschlüsselung haben wir ja insgesamt jetzt in unserer Zusammenarbeit so 650 Knotenpunkte. Das heißt, auf dieser Basis werden ganz unterschiedliche, ja, Emissionen allokiert und das bringt uns natürlich auch gerade dieses Granularitätslevel der Analyse, was absolut notwendig ist, um dann tiefer reinzugehen und zu entscheiden, welche Supplier sind entscheidend, ja, wo können wir uns hinbewegen, mehr in Richtung Primärdaten.
Ja, ist auf jeden Fall spannend. Das ist natürlich auch sehr komplex, sicherlich dann bei den verschiedenen Regionen und Märkten. Da würde ich auch gerne nochmal nachfragen, Tim. Wir haben ja wahrscheinlich die meisten Zuhörer aus Deutschland, vielleicht haben wir auch internationale, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich der Blick auch unserer Zuhörer ist immer stark auf Deutschland, auch auf Europa. Aber für so einen globalen Konzern wie Hapag-Lloyd, wenn du sagst, in Südamerika, Asien, Europa, die Herausforderungen sind wahrscheinlich überall ganz unterschiedlich. Wie geht ihr denn damit um? Gibt es dann wirklich trotzdem global klare Ziele oder müsst ihr sagen, nee, Südamerika müssen wir schon ein bisschen anders anfassen als jetzt unsere europäischen Partner?
Ja, genau so ist es. Also wir haben angefangen zu schauen, okay, wir suchen überall nach Lösungen und wollen die Transporte weltweit verbessern. Aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass es wirklich der Entwicklungsstand sehr unterschiedlich ist. In Europa gibt es unzählige Lösungen und es wird eigentlich immer mehr einfacher und günstiger, grüne Transporte einzukaufen, egal ob über Biofuels, über elektrische Lkw, teilen sogar Wasserstoff. Also hier tut sich viel, nicht nur auf der Straße, auch im Barge-Bereich, also Binnenschiff-Bereich, dass dort mittlerweile Wasserstoff-Barges unterwegs sind, Biofuel auch, aber auch elektrische Barges jetzt. Also da ist unglaublich viel Entwicklung. In Amerika tut sich was, fokussiert auf Kalifornien natürlich durch die Regulierung, merkt man sehr stark, was für einen Einfluss das hat. Aber es gibt viele Bereiche, Südamerika bis auf einzelne Lösungen und auch Asien, wo sich ganz wenig tut bisher. Und da merken wir, okay, wir können die Entwicklung da dort nicht wirklich beschleunigen. Wir werden uns jetzt dort fokussieren, wo es Lösungen gibt und in den anderen Regionen dann eher uns auf Pilotprojekte konzentrieren, wenn wir sagen, wir haben einen Kunden, der an Lösungen interessiert ist und da signifikantes Transportvolumen hat, dass wir dann mit Lieferanten von uns, mit denen wir eine gute langfristige Zusammenarbeit haben, also Preferred Suppliers, wie wir das nennen, dass wir da versuchen, passgenau etwas zu entwickeln. Aber das sind dann wirklich momentan noch Pilotprojekte und das ist ein langer Weg, da was auf die Beine zu stellen.
Deckt sich das auch so aus deiner Erfahrung mit anderen Kunden oder Partnern von euch, dass das wirklich so divers ist mit den globalen Märkten?
Absolut, das deckt sich. Was wir auch schon in früheren Gesprächen mal angesprochen hatten und was wir als sehr spannend erachten, ist halt die Kollaboration, die tatsächlich dann mit den Suppliern stattfinden kann. Also finde ich auch super, super interessant und stark, wie ihr euch als Hapag-Lloyd da aufstellt. Das heißt zu sagen, vielleicht gibt es auch kleinere Lieferanten in bestimmten Ländern beispielsweise, die einfach noch aktuell nicht die Power haben, nicht die Lösungen haben. Was können wir dort aber gemeinsam eigentlich tun? Wie können wir vielleicht auch die Lieferanten zusammenbringen, um dort Synergien zu schaffen, ne? Und an gemeinsamen ja, Projekten, Dekarbonisierungsmaßnahmen zu arbeiten und so auch zu unterstützen. Und das sehen wir schon als starken Hebel. Ne? Wir sind ja auch selbst fokussiert auf große Unternehmen, weil wir dort auch die Pionierarbeit halt sehen, die auch gemacht werden muss, gerade in Ländern, die ein bisschen weiter zurück sind, um dann halt Lieferanten an die Hand zu nehmen oder sie auch zu bündeln und dort wiederum halt Maßnahmen umzusetzen.
Wie sieht es denn bei den Lieferanten aus mit dem Willen zur Veränderung auch, Tim? Das würde mich interessieren. Also gibt es da auch ein Eigeninteresse oder muss man salopp gesagt dann einfach den Druck ausüben, eine Marke wie Hapag-Lloyd hat zu sagen, wenn ihr euch nicht mitverändert, dann kommt ihr in Zukunft nicht mehr als Lieferant in Frage?
Sehr unterschiedlich. Also weil wir einfach so eine große Bandbreite an Transportunternehmen, Transportpartnern haben. Es gibt viele, die sind schon sehr weit und teilweise oder gerade auch im Inlandstransportbereich weiter als wir, muss man sagen. Also wir stecken da mit Sicherheit auch noch in den Kinderschuhen. Und andere tun das Thema tatsächlich ab und haben das nicht auf der Priorliste. Also das kann man so allgemein nicht sagen. Es gibt solche und solche, auch in Deutschland.
Und man muss ja auch immer sagen, auch ihr seid ja ein Lieferant.
Das stimmt.
Das heißt, irgendwo geht die Kette natürlich weiter. Klar. Und ich glaube, dass sich also in diese Lage rein zu versetzen, hilft auch immer sehr, dass man ja irgendwo auch selber wiederum halt ein Lieferant ist. Und was bedeutet das eigentlich? Was muss man hier den Kunden zuliefern? Und auch das, ja, dieses Kernproblem zu verstehen. Und deswegen glaube ich auch gerade in dieser Zusammenarbeit, Befähigung der Lieferanten, ihnen etwas zu geben, was sie aktuell nicht leisten können, ne, weil sie die technischen Zutaten oder auch die Education eben nicht haben, das kann einen wahnsinnigen Mehrwert bringen. Und da haben natürlich die Größeren, die ganz Großen einen tollen Hebel.
Klar, das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, jetzt auch nochmal den Blick vielleicht in die Zukunft zu lenken tatsächlich, um zu schauen, ja, wie wird sich das mit den Klima-Performance-Daten denn weiterentwickeln? Also welche Rolle werden solche Daten denn künftig bei der Auswahl von Lieferanten spielen? Du hast gerade gesagt, Tim, ganz je nach Kontinent, je nach Markt ist das ganz unterschiedlich natürlich auch, für die Dienstleister aufgestellt werden. Aber wie schnell wird denn das wirklich das Auswahlkriterium zu sagen, okay, wir können und wollen nicht mehr mit euch zusammenarbeiten? Ist das jetzt eine Frage von ein, zwei Jahren oder ist das denn eher so in den 30er Jahren? Kann man das erst konsequent durchsetzen? Was glaubst du oder was glaubt ihr, wie schnell da die Entwicklung stattfinden wird?
Also wie schnell ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn es in ein, zwei Jahren soweit ist. Sehe ich aber nicht. 30 Jahre wird es auch nicht dauern können. Also irgendwo dazwischen. Also der Druck steigt, glaube ich. Das ist eindeutig. Auch das Kundeninteresse an solchen Transporten steigt und an Transparenz und an Emissionsreduktion. Das merken wir schon. Die Zahlungsbereitschaft ist immer noch begrenzt, aber auch das wird besser. Wir haben ja unser grünes Ocean Product, also Biokraftstoffe, die wir auf unseren Schiffen einsetzen. Da merken wir eine deutlich steigende Nachfrage. Wir haben auch Kunden, die schon ihr gesamtes Transportvolumen bei uns über 100% Biokraftstoff transportieren lassen. Wenn die dann einen Schritt mehr tun wollen im Bereich Logistikemissionen, dann muss das sozusagen ausgeweitet werden auf die gesamte Lieferkette und auch die Inlandstransporte beinhalten. Also es geht hier eindeutig in die Richtung. Die großen Konzerne, wie überall, sind hier schneller und haben so einen Push-Faktor. Da tut sich was, aber ja, es ist noch eine lange Reise. Thema Datentransparenz wird, merken wir auch schon, ist immer wichtiger, wird immer mehr nachgefragt von den Kunden. Und wenn die Kunden uns fragen und den Gesamttransport bei uns beauftragt haben, dann müssen wir natürlich auch eine gute Datenqualität über unsere gesamte Transportkette liefern können.
Ja, kann ich auch nur so bestätigen, was wir sonst auch sehen. Also ich glaube, wir brechen es runter immer so auf drei Trends. Das eine, was du auch angesprochen hattest, Tim, die Kunden wollen mehr Transparenz und sind auch interessiert an grüneren Lösungen. Auch dort die Bereitschaft für so ein Premium, tatsächlich einen Premiumpreis hinzulegen, wächst auf jeden Fall. Allein schon für die Transparenz übrigens, ja, für eine sehr, sehr gute Transparenz. Also hier den Anreiz auch nochmal Primärdatenlieferanten, das interessiert die Kunden und das ist sehr, sehr stark. Ne? Da sehen wir wieder, es kommt durch die Wertschöpfungskette eben durch. Und der zweite Trend, der, glaube ich, super spannend ist, ist, dass die Frequenz der Datentransparenz höher wird. Was ich damit meine, ist, dass wir uns alle paar Jahre, mittlerweile vielleicht dann einmal im Jahr, eine Klimabilanz irgendwie anschauen. Und dass wir hier klar sehen, dass die Frequenz angehoben wird. Ja, das heißt, wie wir es auch ein bisschen mehr aus einer Planungs-, Budgetierungs-, fast aus einer Finanzbrille kennen, sehen wir eben hier, dass wir stärker auf eine Quartalsebene hinarbeiten. Vielleicht kommen wir dort auch mal runter auf eine Monatsebene. Und dann wird natürlich eine detailliertere Planung, eine gemeinsame Planung, zum Beispiel jetzt auch im Einkauf mit den Lieferanten, auch super spannend. Ja, und wir kommen da mehr hin, dass wir schnellere Aktionen, schnellere Maßnahmen auch verankern können in Unternehmen. Und das Dritte, damit verbunden, du hast Klima-Performance-Daten angesprochen. Also in welchen Funktionen ist überhaupt Klimamanagement, auch die Maßnahmen, wo ist das aufgehangen, wo werden die Teams auch erweitert? Und das ist, glaube ich, super spannend, dass wir dort beobachten, dass viel im Einkauf, viel aber auch in Controlling Finance sich abspielt, einfach um eigentlich Finanzcontrolling, Klimacontrolling, was ja bei uns sehr stark in der DNA steckt auch, näher zusammenzubringen. Ne? Und darum geht es eigentlich. Ne? Also CO2 wird niemals die einzige Kennzahl sein, die sowas entscheiden wird. Sollte es auch nicht, denn es geht auch um Qualität, es geht um Schnelligkeit, es geht natürlich auch um die Kosten. Aber wir müssen es halt als eine gesamte, ja, man kann schon fast sagen, CO2-Balance-Scorecard sehen, die dann eben bewertet wird und auf der Basis halt entschieden wird. Und ich glaube, dass wir in all den drei Bereichen in den nächsten 2 Jahren enorme Fortschritte machen werden.
Ja, vielen Dank dafür. Ich glaube, man hätte mit euch auch im Podcast vielleicht 3-4 Stunden aufnehmen können, wenn wir jetzt gerade nochmal die Punkte, Helen, die du genannt hast, aber wenn wir die nochmal ausführen würden, dann könnte man es, glaube ich, noch sehr viel weiterführen. Aber wir wollen jetzt hier langsam zum Ende kommen tatsächlich, was natürlich ein Stück weit schade ist. Aber deswegen möchte ich nochmal euch eine letzte Frage stellen. Wenn jetzt unsere Zuhörenden einen Fakt, eine Botschaft, ein Key Takeaway mitnehmen sollen aus diesem Podcast für das nächste Gespräch am Kaffeeautomaten oder in der Mittagspause, was sollte man jetzt mitnehmen aus diesem Gespräch? Spontane Frage, wer will zuerst antworten?
Ich kann anfangen. Ich finde immer ganz wichtig, bei dem Thema ist ja Collaboration ganz wichtig. Also zwischen uns als Auftraggeber und unseren Lieferanten, aber auch den Kunden, intern auch beim großen Konzern wie uns, merken wir immer wieder, es gibt so die Einzelabteilung, Silo-Denken. Jeder hat seine Scheuklappen, auch im Unternehmen sich noch besser zu vernetzen, in gemischteren Teams agieren, da die Köpfe zusammenzustecken und mit Partnern wie CoZero gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und es ist ein sich verändernes Feld. Wir lernen unsere Bedürfnisse im Bereich Reporting auch erst kennen. Also als wir mit CoZero begonnen haben, wussten wir ja noch gar nicht, was wir eigentlich brauchen, auch welche Datenqualität, was brauchen wir, was brauchen wir nicht. Jetzt merken wir mittlerweile, manche Daten brauchen wir gar nicht, dafür fehlen uns andere. Also es ist so eine Reise und man muss irgendwie immer in Bewegung bleiben und sich da zusammen weiterentwickeln.
Und ich würde das Stichwort an den Kaffeeautomaten bringen, Emissionsintensität. Was ich damit meine ist, stellt euch doch mal die Frage aus eurem bestimmten Bereich, wo ihr aktiv seid. Lasst das speziell in der Logistik sein, lasst das aber auch in irgendeinem anderen Bereich im Unternehmen sein. Wisst ihr eigentlich, wie viel Emissionen in eurem Bereich entstehen und wie das im Verhältnis steht zu eurem Geschäftsbereich? Das heißt, es geht hier auch nicht nur um eine Kennzahl, ja, eine faktische Zahl x Millionen Tonnen, sondern eigentlich müssen wir immer diese Tonnen in Relation setzen. Was ist das denn pro Umsatz, ja, in meinem bestimmten Bereich oder pro Land oder eben pro Lieferant? Und diese Emissionsintensitäten, diese Kennzahlen können super viel Aufschluss geben und sind ein sehr, sehr guter Schritt, die richtigen Maßnahmen tatsächlich auch anzugehen und seinen Bereich nach vorne zu bringen.
Super. Ja, nochmal vielen Dank euch beiden für diese Schlussstatements. Und ja, danke Helen, danke Tim, dass ihr heute beide meine Gäste wart und mit mir über diese ganzen verschiedenen Themen. Ich glaube, wir haben jetzt knapp eine Dreiviertelstunde gesprochen, wir haben viel abgedeckt. Wir haben längst nicht alle Fragen klären können, die ich mir auf dem Zettel geschrieben hatte. Ich habe noch im Gespräch im Verlauf auch noch mir einige neue Fragen notiert. Die werden wir dann hoffentlich an anderer Stelle nochmal dann thematisieren können. Ich glaube, wir werden da im Austausch bleiben. Und ihr habt ja auch schon gesagt, es wird sich eh sehr, sehr viel noch in den kommenden Jahren tun bei dem ganzen Thema. Und da werden wir auch weiter dann natürlich auch als DVZ und DVZ Zero drüber berichten. Falls Sie, liebe Zuhörer, noch Fragen, Anregungen oder Kommentare haben, dann schicken Sie die doch gerne alle an redaktion@dvzero.de, die Podcast der DVZ. Wir haben ja nicht nur den Zero-Podcast, sondern auch einen Podcast unter anderem zu politischen Themen oder auch zu Personalthemen, kann ich auch sehr empfehlen. Die finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann folgen Sie uns doch gerne dort für mehr. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Frederik.
Danke.